Hallo und schönen guten Morgen auch von mir. Wir haben mit dem ersten Lied das Thema für meine Predigt schon ganz gut umrissen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Bist du die Wahrheit? I don't know. Ja, ich habe schon länger gesehen, dass ich auf dem Predigtplan stehe für den 10. Juni, und in den letzten Monaten war es Gott sei Dank so, dass ich recht früh schon eine Idee hatte, worüber ich predigen soll. Und diesmal, zu meiner großen Beunruhigung, hat es lange gedauert. Also letzte Woche war da, also die Woche vor dem letzten Sonntag war da noch nichts. Und dann im letzten Gottesdienst, während die Täuflinge ihr Zeugnis gegeben haben, um genauer zu sein, als Justin sein Zeugnis gegeben hat, da hat's gezündet. Da wusste ich, okay, das ist dein Thema. Ich weiß nicht, wer von euch da war, aber es war ein sehr bewegender Gottesdienst. Zeugnisse von Menschen, die ihren Weg mit Gott beginnen, finde ich immer sehr bewegend, sehr anrührend. Aber das Zeugnis von Justin hat mich wahrscheinlich aus vielen Gründen ganz besonders berührt. Ich habe da viel auch von meiner eigenen Geschichte, von meinen eigenen inneren Kämpfen einfach wiedergefunden und konnte so gut nachvollziehen, was er berichtet hat. Und ja, ich habe gedacht, ein paar Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Ich habe gedacht, letztendlich, man leidet ja mit jemandem mit, der da vorne offensichtlich Anteil gibt an den inneren Kämpfen. Und der Mike und der Harald haben ja schon begleitend gleich gesagt, Junge, und du hast die Schlacht gewonnen, aber eine Schlacht gewonnen, aber der Kampf geht weiter. Das war nicht die letzte Schlacht. Dieser Kampf in uns, in unserem Innern, das ist etwas, was uns unser Leben lang begleiten wird. Und bei vielen Christen, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, da ist dieser Kampf zum Stillstand gekommen. Und weil ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass der Feind irgendwann aufgibt, fürchte ich, dass es eine andere Ursache hat. Und das wird der letzte Teil der Predigt sein. Aber der Anfang, da soll es einfach darum gehen, wie stehe ich diesen Kampf durch? Oder wie soll ich in diesem Kampf mich verhalten? Ich ringe schon um die richtigen Worte, weil ich merke, dass auch mein Denken an der Stelle immer wieder neu korrigiert wird. Selbst die Überschrift der Predigt hatte ich am Anfang, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive heraus, falsch gewählt. Da stand zunächst der Kampf gegen das Fleisch. Und dann irgendwann war es mir klar. Noch nicht mal die Überschrift hast du richtig begriffen, Christian. Es ist nicht der Kampf gegen das Fleisch, es ist wandelt im Geist. Und darauf möchte ich gründen, da möchte ich mich drauf hoch ausruhen und das soll unser Fundament sein für all das, was wir jetzt bedenken. Was Paulus im Galaterbrief schreibt, im 5. Kapitel ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist oder durch den Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich: sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Man liest sowas ja gerne selektiv, also wahrscheinlich sind da bestimmt 5, 6, 8 Punkte, wo du denkst, check, ist nicht mein Problem. Ja, genau, so liest man das gerne. Aber das Problem sind die anderen, die Dinge, die dann noch übrig bleiben, die schon ein Thema für uns sind. Wir haben schon öfter über diesen Begriff das Fleisch gesprochen und auch ich habe schon manche Predigt darüber gehalten oder wenigstens mich teilweise damit beschäftigt. Und oft steckt hinter diesem Begriff Fleisch so diese Unabhängigkeit von Gott, dieses aus eigener Kraft herausleben. Ja, aber heute möchte ich noch einen zweiten Aspekt hinzunehmen, der mir wichtig geworden ist. In diesem Begriff Fleisch steckt nämlich auch so etwas wie eine Macht, eine Kraft, die sich immer wieder aufs Neue in unserem Innern erheben und die Herrschaft über unsere Seele, das heißt über unser Denken, über unser Fühlen und unser Wollen an sich reißen will. Das Fleisch steht für eine unglaublich starke Kraft in unserem Innern, die uns zu Dingen hinzieht, die wir auf der einen Seite irgendwie wollen und begehren und auf der anderen Seite uns vor ihnen fürchten und uns vor ihnen fernhalten wollen, weil wir wissen, dass sie nicht gut für uns sind. Und das Fleisch bedient sich perfide unserer legitimen Sehnsüchte, unserer rechtmäßigen Wünsche und unseres aufrichtigen und völlig reinen Verlangens, das wir haben. Und doch möchte es uns dazu bringen, dass wir diese Dinge, die Gott uns auch schenken möchte, unsere Bedürfnisse, die Gott gerne stillen möchte, dass wir diese in einer egoistischen, selbstbestimmten Weise versuchen, auf eigene Faust und losgelöst von Gott zu befriedigen. Es ist eine reale Kraft in uns, die immer wieder versucht, uns von Gott wegzuziehen und auf uns selbst hinzulenken. Wenn ich Christ geworden bin, dann gibt es in meinem Innern einen Gegenspieler für diese innere Kraft. Und nur muss ich sagen, ich musste mich hier entscheiden. Ich kann nicht zwei Predigten halten. Ich rede zu denen, die diese Entscheidung getroffen haben, die gesagt haben, ich möchte Gott in meinem Leben haben, um diesen Kampf zu kämpfen. Und dann ist da der Heilige Geist in dir, wie wir eben gehört haben, der Heilige Geist, der sich mit dem Fleisch im Krieg befindet. Und ich erlebe diesen Krieg immer und immer wieder in mir selbst. Ich spüre dieses Hingezogensein zu Dingen, von denen ich gleichzeitig weiß und spüre, dass sie, wenn ich ganz unten anfange, einfach nur nicht gut, die sind einfach nicht gut für mich. Oder sie sind nicht nur nicht gut, sie sind auch gefährlich. Sie können mir ernsten Schaden zufügen. Sie können, sie wollen, sie werden mich in Abhängigkeiten hineinführen. Sie möchten mein Mensch sein, so wie ich von Gott als Mensch gedacht und geschaffen war, pervertieren und zerstören. Und sie wollen mir in letzter Konsequenz die Berufung, die Gott über mein Leben ausgesprochen hat, rauben. Wir sind nicht in allen Bereichen gleich angreifbar. Paulus macht ja eine riesige Liste und da sehen wir auf der einen Seite den Bereich der Sexualität, den Bereich Götzendienst, den Bereich Zauberei, das Übernatürliche, dann der riesige Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es darum geht, wie gehe ich mit anderen um, und dann am Ende der Umgang mit Genussmitteln, Alkohol, Medikamente oder was auch immer, maßloses Essen und Trinken. Und jeder von uns ist unterschiedlich stark angesprochen oder versuchbar, angreifbar in den ein oder anderen Bereichen. Aber ich glaube, jeder von uns kennt seine ärgsten Feinde und weiß, wie es sich anfühlt, dieser Kampf im Innern, und er weiß auch, wie sich die Niederlagen anfühlen an dieser Stelle. Und damit möchte ich beginnen. Du bist, wenn du diesen Kampf kämpfst und auch dieses Gefühl hast, oft das Gefühl hast, dass du auf verlorenem Posten kämpfst, bist du in guter Gesellschaft. Denn auch unser Glaubensheld im Neuen Testament, der Paulus, kennt diesen Kampf. Und er beschreibt in den Römer 7 so knochenehrlich, dass ich es immer wieder als eine unheimlich starke Ermutigung für mich empfinde, an der Stelle nicht aufzugeben, nicht nachzulassen und wenn ich gefallen bin, aufzustehen und wieder von vorne anzufangen. Da sagt der Paulus, es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Paulus sagt, ich habe alles versucht, alles probiert, und ich komme zu dem Schluss, ich kann den Kampf hier nicht gewinnen. Meine Mittel reichen nicht aus. Ich habe einfach nicht die richtigen Waffen zur Verfügung, um den Gegner zu besiegen. Aber wie schön, dass das Kapitel nicht mit diesen hoffnungslosen Worten Und dieser, mit diesem Hilfeschrei endet, mit diesem, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Denn es geht dann weiter mit doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, es gibt ein Doch, aber ein Doch erklärt leider noch nicht so richtig das Wie. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Verse, also dieses Wandelte im Geist, gelesen habe und dann gefragt habe, ja, aber wie? Wie soll ich das machen? Oder dieses Doch, ja, aber dann doch, aber wie? Mir persönlich hat am meisten die Bildsprache des Alten Testamentes geholfen, um zu lernen, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir diesen Kampf kämpfen sollen und wie wir in diesem Kampf tatsächlich auch siegreich sein können. Und diese Bilder, die sind nicht besser oder alternativ zu den Erklärungen zu sehen, die ich im Römerbrief in Kapitel 6, 7 und 8 finde. Das ist alles gut und richtig, aber es ist ergänzend zu sehen und ich möchte heute mit euch über die Bildsprache sprechen, die uns die Bibel gibt. Wie kann der Kampf gegen das Fleisch gewonnen werden? Dieser Kampf wird im Alten Testament bildhaft dargestellt durch den Kampf, den Amalek gegen das Volk Israel führte und das Israel im Gegenzug gegen Amalek führte. Wir finden diesen Kampf an erstaunlich vielen Stellen in der Bibel und die Bildsprache ist dabei völlig konsistent. Amalek ist ein Typus, ein Bild für das Leben im Fleisch oder für diese fleischliche Gesinnung. Amalek ist ein Enkelsohn von Esau, also ein Nachkommen und ein Repräsentant des Mannes, der sein Erstgeburtsrecht verachtete. Vielleicht bist du da schon drüber gestolpert und denkst, was soll das mit diesem Erstgeburtsrecht? Ich meine, Gott, was war so wichtig daran? Nun, an dem Erstgeburtsrecht hing nicht zuerst Landbesitz oder das Weitertragen einer Familientradition. Bei dem Erstgeburtsrecht in der Bibel geht es immer um den verheißenen Retter Jesus Christus. Gott hatte Eva zuerst versprochen, dass er den Retter senden würde, der den Fall des Menschen wieder gut machen würde, der, wie wir es eben schon gehört haben, den Kopf der Schlange zertreten würde. Und diese Verheißung erhält Eva zuerst und später wird sie erneuert und Abraham bekommt die Verheißung, dass er diesen Retter, dass dieser Retter aus seinem Samen hervorgehen würde. Und er gibt dieses Recht weiter an Isaak. Und es wäre dann rechtmäßig auf Esau gefallen. Und Esau verachtet genau dieses Recht. Esau ist ein Typus für den fleischlichen Menschen, für einen Menschen, der in sich selbst genug hat und der sagt, Gott, ich brauche dich nicht. Weder braucht er Gottes Hilfe, noch braucht er Gottes Rat. Esau ist aber auch, und das ist dieser zweite Aspekt des Fleischlichen, Esau ist ein Repräsentant für einen Menschen, der einfach seinen inneren Trieben und seinem inneren Verlangen blind folgt. Als er von der Jagd kommt und Hunger hat, da ist ihm sein Erstgeburtsrecht scheißegal und eine Linsensuppe ist ihm wichtiger. Also wie drastisch ist das? Da ging es nicht um irgendwas Besonderes, da ging es nicht um eine Affäre, da ging es nicht um eine super attraktive Frau oder so, das hätte ich ja noch irgendwie nachvollziehen können. Es ging um Linsensuppe. Und nachdem er seine Berufung selbst verloren hatte, wurde er zum erbitterten Feind seines Bruders, der an seiner Stelle die Berufung empfangen und das Erstgeburtsrecht angenommen hat. Esau hasste seinen Bruder dafür und wollte ihn auslöschen. Und dieser Hass wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und so hasste Amalek seinen Enkel, alle Nachkommen Israels und hatte sich zum Ziel gesetzt, dieses Volk auszulöschen. Wie sieht jetzt der Kampf aus? Der erste Kampf, der uns berichtet wird zwischen Amalek und Israel, findet statt, als das Volk Israel gerade aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgezogen ist, aus der Sklaverei entkommen, durch das Rote Meer hindurchgezogen, die Feinde sind hinter ihm geblieben, Gott hat sie in die Wüste geführt, Gott hat sie aus dem Felsen mit Wasser gespeist. Und dann lesen wir Folgendes. Und da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Amalek ist hier ein Bild für das Fleisch, das um jeden Preis versucht zu verhindern, dass Gottes Volk, Gottes Erlöste, in das Land der Verheißung gelangen. Gott hat etwas versprochen. Gott wollte, dass sie nicht nur aus Ägypten heraus, sondern er wollte, dass sie in das verheißene Land einziehen. Und da stellt sich ihnen Amalek entgegen. Der Gedanke Gottes war, Jahwe, unser Gott, hat uns am Horeb gesagt, lange genug habt ihr euch an diesem Berg aufgehalten, macht euch auf und zieht weiter ins Land der Kanaaniter, zum Libanon bis an den großen Strom, den Euphrat. Seht, dieses Land übergebe ich euch. Zieht hinein und nehmt es in Besitz. Es ist das Land, das Jahwe euren Vorfahren unter Eid versprochen hat. Das ist es, was Israel einnehmen soll. Und das ist es, was Amalek verhindern möchte. Wenn du dich mit Gott auf den Weg gemacht hast, um das in deinem Leben einzunehmen, was Gott dir verheißen hat, dann wirst du nicht lange warten müssen, bis der Kampf in deinem Leben losgeht. Das Fleisch in dir will verhindern, dass du deine dir von Gott gegebene Berufung einnimmst. Sei nicht überrascht, dein Fleisch wird auf den Plan kommen. Es wird versuchen, dich davon abzuhalten. Und es wird alle Kräfte aufbieten, um diesen Kampf zu gewinnen. Wie ging jetzt dieser Kampf zwischen Amalek und Israel aus? Und wie können wir, und daraus sollen wir lernen, wie auch wir diesen Kampf bestehen können? Es kam, dass Josua, zum ersten Mal taucht Josua an dieser Stelle auf in der Bibel, sich auf diesem Schlachtfeld wiederfand und sich diesem Feind gegenüberstand oder gegenüberfand. Und der Ausgang dieser Schlacht, das ist das Faszinierende und die meisten von euch werden das wissen, hing nicht von ihm ab. Denn wir lesen, solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, war Amalek überlegen. Hier lernen wir das zweite und wohl wichtigste Prinzip im Kampf gegen das Fleisch. Der Sieg gegen Amalek ist ein Geschenk Gottes. Er kann nicht errungen werden, er kann nur empfangen werden. Und das Empfangen geschieht durch die Anwendung des Glaubens. Ich möchte noch einen Augenblick bei diesem wichtigen Punkt stehen bleiben. Josua war siegreich, solange Mose den Stab hochhielt. Was hatte es mit diesem Stab auf sich? Nun, als Gott dem Mose in dem brennenden Dornbusch erschien, sagte er zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Fragte Jahwe ihn. Ein Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe. Mose tat es, da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Mit diesem Wunder gibt Gott Mose das Zeichen, dass der Sieg über die Schlange bereits errungen ist. Jesus Christus ist seit ewigen Zeiten der verheißene Nachkomme der Schlange den Kopf zertreten würde. Und in diesem Sieg sollte Mose schon jetzt und heute leben. Als Mose vor der Schlange weggerannt ist, sagte Gott ihm sinngemäß so viel wie, Mose, renn nicht davon, dreh dich um, stell dich ihr entgegen, streck deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Das erfordert für Mose einen immensen Glaubensschritt. Also ich bin kein Schlangenexperte, aber eins weiß ich, eine Giftschlange beim Schwanz packen ist keine gute Idee. Die dreht sich um und beißt dich und dann wird's dir schwindlig und wenige Minuten später bist du tot. Aber genau das ist es, was Gott von Mose verlangt hat. Er sollte einen Glaubensschritt tun, der für ihn sich wenigstens anfühlte, ich sterbe. Das ist mein Ende. Und wenn ich das lese, dann muss ich dran denken, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Leute, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer bereit ist, sein Leben aufzugeben, wer sein Leben, sein Schicksal loslässt und es in meine Hand legt, der wird es gewinnen. Ja, und als Mose Gott glaubte, als er gehorsam war dem, was Gott ihm gesagt hat, da erlebt er, dass die Schlange in seiner Hand plötzlich hilflos und kraftlos und harmlos ist wie ein Stock. Das ist die Haltung, die wir im Kampf gegen das Fleisch und gegen die Schlange einnehmen müssen. Es sind zwei Dinge. Erstens, wir müssen uns auf den Sieg stellen, den Gott schon errungen hat. Und zweitens, wir müssen Gott genau in dem gehorchen, was er uns gesagt hat. Was er uns in der konkreten Situation, in der Kampfsituation, in dieser Auseinandersetzung mit dem Feind sagt. Auch wenn wir das Gefühl haben, es kostet uns unser Leben, im übertragenen Sinne gemeint. Wir haben schon drei wichtige Prinzipien über den Kampf gegen das Fleisch gelernt. Erstens, sei nicht überrascht, dass du angegriffen wirst. Zweitens, der Kampf gegen das Fleisch kann nicht errungen werden, er kann nur empfangen werden. Und drittens, wir empfangen den Sieg durch den Glauben. Aber dieser Glaube wird praktiziert, er wird ausgeübt, indem wir Gott gehorchen. Dieselben Prinzipien finden wir auch in einer allegorischen Betrachtung, in der bildhaften Auslegung des Buches Esther. Esther hatte weder Vater noch Mutter und lebte mit ihrem Cousin Mordechai, der gleichzeitig ihr Vormund war. Und nachdem die persische Königin sich gegen ihren König aufgelehnt hatte, wird Esther die neue Königin und zieht in den Palast des Königs ein. Ich werde mich hier ganz kurz fassen und versuchen, wirklich es auf das Wesentliche zu reduzieren, aber diese Hauptfiguren, es gibt drei Hauptfiguren, die vierte habe ich vergessen, haben symbolischen Charakter. Die vierte Hauptfigur ist Haman, der zweite Mann im Staat, den der König mit der Ausführung aller Regierungsgeschäfte beauftragt hat. Und zum Zeichen seiner Macht und Autorität erhält Haman von dem König dessen Siegelring. Folgende Symbolik sehe ich in diesem Buch. Der König und sein Palast ist ein Symbol für unsere menschliche Seele, bestehend aus Verstand, Gefühl und Willen. Das Königreich Persien ist ein Bild für unseren Körper, denn das, was der König denkt und fühlt, das formt seinen Willen und mündet in einer Entscheidung. Und die Entscheidung hat zunächst, solange sie im Palast bleibt, noch keine Auswirkung. Aber in dem Augenblick, in dem die Entscheidung sich in konkrete Befehle, sie in konkrete Befehle mündet, die im ganzen Land verkündet wird, dann geschieht in dem Land genau das, was der König entschieden hat. Und genauso ist es auch mit uns. In unserem Innern werden Entscheidungen getroffen, die sich aus dem Zusammenspiel von unserem Denken, von unserem Fühlen, die unseren Willen prägen, entstehen und dann unser Verhalten und das Verhalten unseres ganzen Körpers beeinflussen. Haman ist der erste Mann an der Seite des Königs und steht symbolisch für das Fleisch. Natürlich ist Haman ein Nachkomme von Amalek. Die Bibel ist in ihrer Bildsprache völlig konsequent. Und Haman nutzt seine Stellung im Palast, um Einfluss auf den König zu nehmen und Dekrete zu erlassen, die dann im ganzen Land umgesetzt werden. Das zeigt bildlich, wie das Fleisch seinen Einfluss in unserer Seele nutzt, um unser Denken, Fühlen und Wollen zu bestimmen und so das Verhalten unseres Körpers zu kontrollieren. Esther, die Königin im Palast, ist ein Bild für den menschlichen Geist. Der menschliche Geist ist der Teil des Menschen, der mit Gott in Beziehung treten kann und der durch eine freie Entscheidung Gott den Zugang zu seiner Seele einräumen kann. Mordechai, der Vormund von Esther, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und faszinierenderweise befindet sich Mordechai am Anfang der Geschichte außerhalb des Palastes. Er hat keinen unmittelbaren Zugang zum König. Er kann mit diesem nicht kommunizieren. Aber er steht in einem engen Austausch mit Esther. Er sucht aktiv, schon ganz am Anfang der Geschichte, das Wohl des Königs, indem er einen Mordanschlag gegen diesen verhindert. Und die andere faszinierende Sache ist, er verwehrt Haman, dem Repräsentanten des Fleisches, dem höchsten Mann im Palast, jede Form von Ehrerbietung und Anerkennung. Der Heilige Geist lässt sich von deinem Fleisch nie beeindrucken. Und das bringt Haman in rasende Wut. Haman ist so von Hass erfüllt, dass es ihm nicht genug ist, an Mordechai allein Rache zu nehmen, sondern er möchte alles auslöschen, alles ausrotten, was mit diesem Mann in Verbindung steht. Und auch da sehen wir recht plastisch und drastisch die Gesinnung des Fleisches in einem Bild. Ich habe mal einen Text rausgesucht, damit ihr das mal im Original hört, was Haman so tut. Am 13. April ließ Haman die Schreiber des Königs rufen und diktierte ihnen einen Erlass an die Satrapen, die Statthalter der Provinzen und die Fürsten der Völker. Der Erlass wurde im Namen von König Xerxes verfasst und mit seinem Siegelring versiegelt. Sie enthielten den Befehl, alle Juden zu vernichten, umzubringen und zu beseitigen, jung und alt, Männer, Frauen und Kinder. Drastischer, finde ich, kann man das wahre Gesicht des Fleisches, dieser geheimnisvollen Kraft, die in unserem Inneren wirkt, nicht darstellen. Sie schmeichelt sich auf der einen Seite ein, sie benutzt unsere Gefühle, sie verdreht unser Denken, manipuliert unseren Willen, um auf diesem Weg Kontrolle über das Verhalten unseres Körpers zu gewinnen. Und damit jede Ebenbildlichkeit Gottes, alles, was mit Gott in unserem Leben noch in Verbindung steht, woran Gott in unserem Leben erkannt werden kann, zu zerstören und auszumerzen. Das Fleisch missbraucht unseren Körper, es prostituiert unser Menschsein und produziert all die hässlichen Dinge, die wir eingangs in Galater 5 gehört haben und die Paulus einfach die Werke des Fleisches nennt. Wie kann nun dieser Haman besiegt werden? Wie kann es geschehen, dass er den Siegelring verliert und an den Galgen kommt? Ich finde es faszinierend, wie detailgetreu diese Geschichte das Evangelium erklärt. Damit Haman in seiner ganzen Bosheit und Schlechtigkeit vor dem König enttarnt werden kann, muss Esther den Befehlen Mordechais ganz genau gehorchen. Doch die Anweisungen Mordechais verlangen von Esther das Äußerste. Sie muss ungerufen in die Gegenwart des Königs treten, womit sie nach dem geltenden Gesetz selbst ihr eigenes Todesurteil sprach. Esther befindet sich damit in derselben Situation, in der sich eben Mose befunden hat. Sie muss eine Entscheidung treffen, die für sie menschlich gesehen den sicheren Tod bedeutet. Das ist es, was Gott von ihr verlangt. Esther muss Mordechai vertrauen. Esther muss Gott vertrauen und ihr ganzes Leben, alles, was sie ist, loslassen. Und das sind diese charakteristischen Worte, die manche von euch vielleicht schon mal gehört haben. Komme ich um, so komme ich um. Das ist die Haltung, mit der Esther in die Gegenwart des Königs tritt. Und wenn du mit dieser Haltung lebst, komme ich um, so komme ich um. Mein Leben ist in Gottes Hand. Ich vertraue mich Gott an. Dann kannst du nur noch gewinnen. In dieser Szene steckt für mich eine ganz tiefe Wahrheit. Die Bereitwilligkeit zu sterben ist der Preis, den wir zahlen müssen, um die Kraft der Auferstehung zu erleben. So schreibt es Paulus im Römer 6, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und diese Auferstehung erfährt Esther symbolisch, indem sie durch das Zepter des Königs ihr Leben zurückerhält. Und das ist die Wende in der ganzen Geschichte. Mordechai, der Heilige Geist, zieht im Palast ein. Er erhält den Siegelring des Königs und er bringt Haman das Fleisch an den Galgen. Wir sehen das gleiche Prinzip wie bei Josua, auch wenn das Bild völlig anders ist. Der Sieg über das Fleisch wird nicht von Esther errungen, sondern von Mordechai. Aber Esthers Aufgabe war es, den Befehlen des Heiligen Geistes zu gehorchen, auch wenn diese sie in eine Situation brachten, in der sie alle eigenen Hoffnungen fahren lassen musste und sich mit ihrem ganzen Leben und ihrem ganzen Vertrauen auf Gott werfen musste. Die Geschichte Esthers geht aber an der Stelle noch weiter und das ist, obwohl ich den ersten Teil auch so schön finde, aber das ist der Hauptgrund, warum ich diese Geschichte heute noch versucht habe, auch wenn es zeitlich eng wird, hier reinzupacken. Denn die Schritte, die ich gerade eben beschrieben habe, die hat ja letztlich jeder Christ bei seiner Bekehrung, bei seiner Taufe vollzogen. Er hat den Ruf Gottes gehört, hat sein altes Leben in den Tod gegeben und er lebt seither mit dem Heiligen Geist in seinem Innern. Und der Heilige Geist hat Zugang zu seinem Denken, Fühlen und Wollen. Aber wie kann das sein, dass, obwohl Haman am Galgen aufgehängt wurde, diese Wirkungen des Fleisches, diese Kämpfe nicht zu einem Ende kommen? Warum bin ich nicht nach meiner Bekehrung von all den Versuchungen, von all diesem Ringen in meinem Innern befreit? Wenn das Fleisch gestorben ist, wenn es mit Christus gekreuzigt ist, dann ist es tot. Oder nicht? Ja, es ist tot. Aber wie kann es sein, dass es dann doch noch lebendig ist? Und ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Luther hat es so versucht zu erklären, das Ding, das Biest kann schwimmen. Sigi ärgert sich über diesen Satz und zu Recht, weil natürlich, er ist wirklich tot. Der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Und wie kann man diese beiden Dinge jetzt zusammenbringen? Und ich finde eine sehr schöne Antwort auf diese Frage in dem Buch Esther. Im 9. Kapitel heißt es, da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, möge auch morgen den Juden gestattet werden, nach dem heutigen Befehl zu handeln. Die 10 Söhne Hamans aber möge man am Holzpfahl aufhängen. Da befahl der König, dass es so ausgeführt werden solle. So wurde denn noch ein Gesetz in Susa erlassen und die 10 Söhne Hamans hängte man auf. Das ist für mich die Antwort. Haman hatte 10 Söhne. Und du magst heute dein Bemühen, Haman aus eigener Kraft in den Tod zu geben, aufgegeben haben und dem Heiligen Geist erlauben, in dir den Sieg des Herrn Jesus zu feiern, indem er selbst Haman ans Kreuz bringen kann. Aber das wird nicht für morgen gelten. Du wirst entdecken, dass Haman 10 Söhne hat. Und schlimmer noch, der Haman deines eigenen Herzens hat nicht nur 10 Söhne, sondern jeder dieser 10 Söhne hat wieder 10 Söhne. Und dieses Bild beschreibt meine Erfahrung seit nun fast 40 Jahren Christsein. Das Fleisch lässt sich nicht von meiner Erfahrung her gesehen ein für alle Mal ausrotten. Nicht solange wir in diesem irdischen Körper zu Hause sind. Aber genau das möchte es uns so gerne vorgaukeln, im Sinne seiner eigenen Selbsterhaltung. Denn ein Feind, den ich als besiegt ansehe, den werde ich nicht mehr im Blick haben. Die Anwendung und Ausschöpfung des Sieges Jesu verlangt von uns mehr als eine einmalige Tat des Glaubens. Sie verlangt eine ganze Glaubenshaltung, so wie sie im Text in dem Galater 5 zum Ausdruck kommt. Wandelt im Geist. Oder wie es in der englischen Bibel heißt, walk in the Spirit. Gehe im Geist. Wie geht man? Schritt für Schritt für Schritt. Ich setze einen Fuß vor den nächsten. Und das lässt sich durch nichts ersetzen. Ich muss Schritt für Schritt mit dem Geist, in dem Geist, durch den Geist leben, bis ich am Ziel bin. Wandelt im Geist, das ist ein ständiges Rechnen mit Gott. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Augenblick für Augenblick. Und dein Rechnen mit ihm in diesem Augenblick wird nicht ausreichend sein für den nächsten. Dieser Wandel im Geist ist ein anhaltender, ununterbrochener, fortlaufender Prozess, der jeden Tag einen Schritt weiter führt. Und das bedeutet, dass du in jeder neuen Situation, in die dich jeder neue Schritt bringen wird, fest mit dem Heiligen Geist rechnen musst, damit das Fleisch dauerhaft im Tode bleibt. Ich persönlich finde es unglaublich wichtig, dass wir an der Stelle klar sehen und keine falschen Erwartungen haben. Ja, unser alter Mensch ist mit Christus gestorben, ein für alle Mal. Das Fleisch ist gekreuzigt. Und doch erhebt sich das Fleisch in mir immer wieder aufs Neue und streitet gegen den Geist, der in mir Wohnung genommen hat. Und so wie ich durch den Geist beim ersten Mal den Sieg über das Fleisch geschenkt bekommen habe, so muss ich ihn mir jeden Tag aufs Neue aneignen und schenken lassen. Und das ist anstrengend. Und daran kann man müde werden. Und wir stehen jeden Tag in der Gefahr, aufzugeben und mit dem Fleisch Frieden zu schließen. Und das ist mein letzter Punkt. Es tut mir leid, aber ich kann den euch sowohl zeitlich als auch inhaltlich nicht ersparen. Mache keinen Frieden mit dem Fleisch. Die Geschichte von König Saul ist ein tragisches Beispiel für einen Mann, der mit Amalek dachte, Kompromisse schließen zu können. Saul hatte, was Amalek angeht, denselben Auftrag, wie ihn Josua hatte und wie ihn Esther hatte. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstreck den Bann an ihn, an allem, was es hat, und verschone ihn nicht. Gott macht es unmissverständlich, der Kampf gegen Amalek ist ein Kampf auf Leben und Tod. Entweder du oder ich. Er wird nicht zu Ende sein, bevor einer der beiden, Amalek oder Israel, ausgelöscht sein wird. Amalek kennt keine Gnade, kein Erbarmen. Und wenn du nur einen übrig lässt, dann wird er wachsen und groß werden und die Gelegenheit nutzen. Und wenn er sie hat, wird er dich umbringen. Aber Saul dachte, er wüsste es besser. Und Saul schlug die Amalekiter. Er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war. Daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Das ist die Haltung eines Christen, der angefangen hat, Kompromisse mit dem Fleisch zu machen. Ich denke, ich wüsste es besser als Gott. Ach, diese Sache, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ach, das wird doch schon irgendwie in Ordnung gehen. Saul dachte, er könne schonen, was Gott zum Tode verurteilt hat. Und er hat gute Argumente sich zurechtgelegt. Nur ließ Gott keines davon gelten. Und Saul, als Samuel zu Saul kam, empfing dieser ihn mit den Worten: Jahwe segne dich. Ich habe den Befehl Jahwes ausgeführt. Aber was höre ich da für Schafe blöken und welche Rinder höre ich brüllen, entgegnete Samuel. Man hat sie von den Amalekitern mitkommen lassen, erwiderte Saul. Das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, um sie Jahwe, deinem Gott, zu opfern. An allen anderen haben wir den Bann vollstreckt. Hör auf, sagte Samuel zu Saul. Ich will dir verkünden, was Jahwe mir in dieser Nacht mitgeteilt hat. Sprich, erwiderte Saul, und Samuel sagte, als du noch gering von dir dachtest, wurdest du das Oberhaupt der Stämme Israels. Zum König hat Jahwe dich gesalbt. Dann schickte er dich los und sagte, geh und vollstrecke den Bann an diesen sündigen Amalekitern. Kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du nicht auf Jahwe gehört? Warum bist du über die Beute hergefallen und hast getan, was Jahwe missfällt? Aber ich habe doch auf Jahwe gehört, erwiderte Saul. Ich bin den Weg gegangen, auf den er mich geschickt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat die besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben gelassen, um sie Jahwe, deinem Gott in Gilgal zu opfern. Doch Samuel erwiderte, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt dir, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde wie die Zauberei, Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft auch er dich als König. Führten der Gehorsam von Mose, Josua und Esther zum Sieg gegen Amalek, so führte der Ungehorsam von Saul zum Verlust seiner göttlichen Berufung. Die Warnung ist ernst. Mach keinen Frieden mit dem Fleisch. Hör nicht auf, es jeden Tag aufs Neue dem Todesurteil Gottes auszuliefern. Wenn Gott dir sagt, dass du etwas in deinem Leben töten sollst, dann musst du gehorchen. Er tut das nicht, um dich zu strafen, nicht um dir zu schaden, nicht um dir irgendetwas vorzuenthalten, sondern um dich in deine Berufung hineinzuführen und sie auf ewig festzumachen. Was waren die paar Schafe, die Saul beiseite geschafft hat, im Vergleich zu den Schafen und Rindern, die zwei Generationen später König Salomo im Tempel geopfert hat? Ein Bruchteil, ein Nichts. Gibt es einen König Agag in deinem Leben? Einen Bereich in deinem Leben, von dem du weißt, dass Gott ihn dem Todesurteil unterworfen hat, dass Gott ihm ein Ende setzen möchte? Gibt es Schafe in deinem Leben, die du beiseite geschafft hast? Dinge in deinem Leben, deren Existenz du damit rechtfertigst, dass du sie ja für Gott einsetzen willst? Obwohl du weißt, dass Gott sein Todesurteil über ihn ausgesprochen hat. Wenn du um solche Dinge weißt, dann zögere nicht, Gott zu gehorchen. Denke daran, es ist der Gehorsam Gott gegenüber, durch den der Glaube an Gott praktisch wird. Saul hat Amalek verschont und so wird Amalek ihn am Ende töten und seine Berufung von ihm nehmen. Und auch hier ist die Bildsprache der Bibel unglaublich, wie ich finde. Amalek selbst rühmt sich am Ende seines Sieges über Saul. Ich geriet zufällig auf die Berge von Gilboa. Da sah ich Saul stehen, wie er sich auf seinen Speer stützte. Die Streitwagen hatten ihn schon fast erreicht. Da drehte er sich um, sah mich und rief mich zu sich. Ja, Herr, sagte ich. Wer bist du? Fragte er. Ein Amalekiter, antwortete ich. Da sagte er zu mir, komm her und gib mir den Todesstoß. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß. Dann nahm ich ihm die Krone ab. Die Krone, das war Sauls Berufung, die er von Gott erhalten hat. Wenn wir Amalek verschonen, dann wird Amalek uns eines Tages den Todesstoß versetzen und uns die Krone rauben, die Gott uns gegeben hat und die wir ewig halten sollen. Wir werden die Berufung verlieren, die Gott über unserem Leben ausgesprochen hat. Und das, liebe Geschwister, ist eine ernste Warnung für die, die darüber nachdenken, mit diesen Kämpfen müde geworden sind und überlegen, ob wir nicht doch Kompromisse schließen können. Bleiben wir dran, bleiben wir treu, wandeln wir im Geist, indem wir Gottes Reden gehorchen. Und ich möchte schließen mit einem Zuruf des auferstandenen Herrn Jesus aus Offenbarung 3, Vers 11. Ich komme bald, halt fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nimmt. Amen.